möchte euch grüßen mit einem Zuspruch unseres Gottes und Vaters, von dem wir gesungen haben, gleich im ersten Lied, und das hat sich im Lobpreis wiederholt. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So sind das Worte unseres Gottes, die Jesaja dem Volk und auch uns heute verkündet. Ich habe mit Aufmerksamkeit die Predigt eures Pastors verfolgt, weil er sie mir zugeschickt hat über eure Jahreslosung. Lieber Pastor Slavischa, vielen Dank für die Einladung, heute Morgen hier zu predigen. Und deine Predigt über 1. Petrus 4, Vers 10 hat mich doch sehr bewegt. Ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Du hast in deiner Predigt drei Begriffe zunächst erklärt: dient, seid Verwalter und die verschiedenen Gnadengaben Gottes. Und du hast unter diesen ersten Punkt einen Satz geprägt, der mich zum Nachdenken gebracht. Du sagst: dient. Damit ist nicht gemeint Dienst wie ein Sklave. Und dann hast du den anderen Satz geprägt: ein Sklave wird zum Dienst gezwungen. Er dient, er muss dienen, unfreiwillig, aus Zwang. Er muss das tun, was sein Eigentümer sagt. Und nun bin ich da mittendrin in dem Text, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und zwar 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott an eurem Leib und in eurem Geist, welche sind Gottes. Dieser Text und deine Predigt stehen in einem engen Verhältnis. Nämlich, dieser Text spricht auch von Dienst. Und du erwähnst in deiner Predigt das Schicksal eines Sklaven. Und hier merken wir vom Neuen Testament und von dem, was wir heute gesungen haben, dass ein Stichwort immer wieder vorkam, nämlich das Stichwort Erlösung. Ein Sklave konnte sich nicht selbst befreien. Da musste eine dritte Person sein, der das Lösegeld bezahlt, der ihn aus der Gefangenschaft, aus der Versklavung befreit. Die Kaufsumme kann kein Sklave erwirtschaften. Aber eine dritte Person durch einen Löser oder Erlöser, der den Loskauf bezahlt. Und damit sind wir in einer zentralen Stelle neutestamentlicher Verkündigung. Wir reden von Jesus, einen Erlöser. Und die Bibel redet davon, dass er uns erkauft hat mit seinem Blut. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, da heißt es von Jesus: Du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Das Blut Jesu war der Kaufpreis. Er hat bezahlt. Und darum sagt Paulus ein sehr mutiges Wort in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst? Du hast uns Gott erkauft. Offenbarung 5, Vers 9. Und die Schlussfolgerung: Wir gehören uns letztlich nicht selbst. Eine mutige Aussage, mitten hinein auch in unserer Zeit, wo es so viel Selbstverwirklichung gibt, so viel Selbstdarstellung. Und nun der Sklave, der losgekauft wurde, und wir merken, der Text redet ja in eine damals gängige Zeit. Die Leute verstanden das. Sie lebten in dieser Sklavenhalter-Epoche. Aber es geschah Folgendes, dass eine Familie eines Sklaven in nächtlicher Arbeit einen bestimmten Betrag erwirtschaftete durch Verkauf von Textilien und so weiter auf dem Markt. Und man brachte dieses Geld nicht nach Hause, sondern man gab es dem Tempeldiener. Und das war damals auch gängig. Man kannte das. Und wenn eine bestimmte Kaufsumme zusammen war, kam der Tempeldiener oder der Synagogenvorsteher und kaufte zum Beispiel einen Knaben aus der Sklavenfamilie und bezahlte den Preis für diesen Knaben, und er gehörte fortan mit zu einem Dienst im Tempel, zu einem niederen Dienst, zu einem Proselytendienst. Das war also damals gängig. Und von daher war auch die Verbindung durch den Loskauf zum Tempel hergestellt. Bei Christus, da ist es, er hat den Kaufpreis bezahlt durch sein Blut. Und lasst uns einmal ein wenig diesen Gedanken nachgehen. Das Erste, das habe ich erläutert anhand des Sklavenbildes: Du, Jesus, hast uns losgekauft. Er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Er hat die Knechtschaft der Sünde, die uns geknechtet und gebunden und Satans Mächte. Er hat uns daraus befreit. Er ist der Löser. Er ist unser Erlöser. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Und das ist es. Wenn Jesus sagt, das ist das Neue Testament in meinem Blut, losgekauft. Und dann lasst mich ein zweites erwähnen. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und darum, wenn ich eben sagte, das ist das Neue Testament in meinem Blut, so wissen wir um die Kraft des Blutes Jesu, der dir alle deine Sünden vergibt. Darauf müssen wir uns im Glauben immer wieder neu stellen. Da machen wir es uns bewusst am Abendmahlsonntag. Ich bin erlöst, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Und das andere, mir ist Vergebung zuteil geworden. Und das ist der Trick, den Satan anwendet. Dass wir nicht den Blick zu ihm hinrichten, sondern oft in unsere Vergangenheit schauen. Und darum sagt Paulus auch dieses Wort, dass er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Vielleicht haben doch manche, und Christen können das auch, mit dem Finger auf ihn gezeigt. Na, der, nimmt der sich den Mund nicht zu voll, der hat ja auch früher die Gemeinde verfolgt und. Und Paulus sagt, ich, und trifft eine Entscheidung für sich. Du musst deine persönliche Entscheidung selber treffen. Der mir alle meine Sünden vergibt. Die Vergangenheit ist bewältigt. Ich vergesse, was da hinten ist. Eine Entscheidung. Und darum, das ist mein Blut, sagt Jesus in der Abendmahlsrede, Matthäus 26, Vers 28. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes. Und jetzt achtet auf den Text, welches vergossen wird zur Vergebung für viele. Fällt dir etwas auf? Da steht nicht für alle, sondern für viele. Das heißt, ich muss dieses Blut annehmen. Ich muss es anwenden. In der großen Nacht, als Israel das Blut über die Türpfosten des Hauses strich, ging der Todesengel vorbei. Warum? Weil das Blut dafür redete. Sie mussten etwas tun. Und wer das nicht getan hat, der nicht dieses Kennzeichen hatte, die Erstgeburt starb. Das ist das Blut des Neuen Testaments, das vergossen wird für viele. Ich bin dankbar, dass ich eine Stunde weiß in meinem Leben, wo ich die Kraft des Blutes Jesu erlebt. Und das hat sich auch in anderen Stunden wiederholt. Aber ich muss das annehmen. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das heißt, ich muss etwas tun, dass ich zu diesen vielen gehöre. Und wer hier mit Gott und den Menschen in Ordnung ist und das Blut Jesu Christi erlebt hat, der wird dabei sein bei den vielen beim großen Abendmahl. Durch sein Blut haben wir Erlösung, Loskauf durch den Erlöser. Durch sein Blut, das für uns redet, haben wir Vergebung. Und das Dritte, da heißt es in Kolosser 1, Vers 20, und alles ist durch ihn versöhnt. Es sei auf Erden oder im Himmel. Und jetzt kommt der Satz. Damit er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch sich selbst. In der Vorankündigung der Geburt Jesu wird von einem Friedefürst gesprochen. Und Jesus am Kreuz, so wie es hier Paulus an die Kolosser schreibt, hat er Frieden gemacht durch sein Blut mit Gott und uns. Er ist der Friedefürst. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder neu erleben. Er hat Frieden gemacht aufgrund seines Opfertodes. Darum redet auch der Epheserbrief in Epheser 2, 16, die Feindschaft ist aufgehoben. Frieden mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, so heißt es in einem Lied, ist mir ist wohl in dem Herrn. Satan ist der Durcheinanderbringer. Er bringt Unfrieden. Im Großen wie im kleinen Verhältnissen in dieser Welt. Und das spüren wir. Aber Jesus kam und hat Frieden gemacht. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Er hat Frieden gemacht mit Gott. Das konnte niemand, nur der eingeborene Sohn Gottes, dessen Blut am Kreuz fließt. Als Jesus als Auferstandener zu seinen Jüngern kam, da bin ich immer wieder sehr erstaunt, wie er seine Jünger grüßt. Er sagt nicht einfach, Friede sei mit euch, sondern im Hebräischen Shalom Lachim. Und das bedeutet, ich schenke euch Frieden. Das ist das große Geschenk, das uns durch das Blut Jesu zuteil wird. Er hat Frieden gemacht mit Gott. Der Ankläger hat verloren, weil sein Blut für uns redet. Und darum ist es erklärlich, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Gott kommt uns wieder nahe. Und darum erleben wir es besonders, wenn wir bekennen, wenn wir das Alte ablegen, wie Jesus uns neu mit Frieden beschenkt. Und darum heißt es der Friede Gottes, der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Dieser Friede Gottes von der Ewigkeit her strömt dieser Friede Gottes in dein Leben. Viele Menschen brauchen diesen Frieden und darum dürfen wir unterm Kreuz Frieden finden. Unterm Kreuz ist Friede. Er hat Frieden gemacht. Wir haben drei Dinge. Jesus, unser Erlöser, durch sein Blut. Jesus, der vergibt alle deine Sünden. Jesus, der aufgrund der Kraft des Blutes Jesu Frieden gemacht hat. Lasst mich ein nächstes noch nennen. Da heißt es in 1. Korinther 10, Vers 16, dass das Blut Jesu etwas bewirkt. Und zwar, da heißt es, der gesegnete Kelch, den wir segnen, der ist die Gemeinschaft des Blutes Jesu. Hier kommt ein nächster Punkt, ein vierter Punkt, nämlich das Blut Jesu ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Man kann Gemeinschaft haben in vielen Vereinen. Das Angebot ist groß und wird immer größer. Unsere Tochter lebt in Bayern und ich bin erstaunt, wie viele Vereine es dort gibt. Die Bayern sind wahrscheinlich dafür geschaffen. Aber weißt du, jeder Verein ist begrenzt. Und die Vereinsmitglieder, manche Vereine sterben aus. Aber hier ist eine Gemeinschaft entstanden, die für Zeit und Ewigkeit bleibt. Das Blut ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Denn wir haben damit Zugang zu Gott, weil das Blut für uns redet. Und das ist oft ein Problem. Gemeinschaft fordert auch heraus. Und manche Herausforderungen müssen verkraftet werden. Man möchte nicht gerade mit dem oder mit dem Gemeinschaft haben. Da gibt es so viele Wundepunkte und Streitpunkte und auch andere Empfindungen und Gefühle. Aber letztlich sind wir zur Gemeinschaft verpflichtet. So haben wir Gemeinschaft untereinander. Ist manches nicht einfach. Ich weiß von einer Familie, am ersten Sonntag, Abendmahlsonntag, da sagte die Frau, gehst du oder gehe ich? Die beiden konnten nicht so richtig miteinander. Und darum gingen sie immer an diesem Sonntag irgendwie getrennte Wege. Gemeinschaft muss gepflegt werden. Gemeinschaft kannst du nicht erzwingen. Wenn einer nichts mit dir will, dann darfst du ihn in Frieden segnen. Aber Gemeinschaft, das ist etwas Wohltuendes. Unter uns Pastoren haben wir auch verschiedene theologische Ansichten und manches noch mehr. Aber wir prägen dann das Wort Gemeinschaft in einer anderen Form. Wir sagen, weißt du, mit uns stimmt die Chemie. Das ist etwas, wo man sagt, hier müssen wir nicht reden. Wir verstehen uns, die Chemie stimmt. Aber das ist auch verpflichtend, dass wir zur Gemeinschaft einladen. Und vielleicht müssen auch wir gerade, wenn wir Abendmahl feiern, die Kraft des Blutes Jesu in Anspruch nehmen und sagen, Herr, werde du in mir mächtig, dass ich noch fähiger werde zur Gemeinschaft. So haben wir Gemeinschaft untereinander. Du kannst nicht wissen, und im Himmel weiß ich nicht, ob es beim großen Abendmahl Tischkarten gibt. Und du weißt nicht, wer neben dir einmal beim großen Abendmahl sitzen wird. Wenn es Tischkarten gäbe, könnten wir ja schnell noch was austauschen. Aber leider nicht. Und diese Gemeinschaft, so herausfordernd sie ist, wir brauchen die Kraft des Blutes Jesu, weil er mit uns Gemeinschaft hat. Auch noch mit einem Judas, der ein persönliches Abendmahl bekam. Jesus schließt uns ein in seine Gemeinschaft. Und vielleicht ganz kurz ein letzter Punkt. 5 Finger, 5 Punkte. Da heißt es in Offenbarung, und das ist einer meiner Texte, über den ich gerne gepredigt habe und vielleicht auch noch predigen werde. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Und von Jesus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten, der Fürst der Könige auf Erden, der, der uns geliebt hat und gewaschen von unseren Sünden mit seinem Blut. Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern vor Gott, seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denk mal darüber nach. Er will aus dir etwas machen. Wir haben auch manches gemacht und manches ging in die Hose. War nicht so gut. Aber wenn Jesus etwas macht, er hat uns gemacht zu Priestern. Und zu Priesterinnen, herzlichen Glückwunsch. Und des Priesters höchste Aufgabe war, hinaus zu segnen. Das Volk in die Nähe Gottes zu bringen. Aufgabe des Priesters, Worte von Gott ins Volk hineinzusprechen. Und noch eine Stufe weiter. Er hat uns zu Königen gemacht. Also da bin ich noch am Studieren. Weißt du, Leute des Königshauses die müssen durch Schule gehen. Auch wir hatten während unserer theologischen Ausbildung so ein Fach, für Pastoren auch wichtig, nach Knigge. Wir haben es einfach Benimse genannt. Du Leute des Königshauses, die werden beobachtet und die werden geschult. Wie benehmen wir uns? Benehmen wir uns wie vom Haus des Königs als Königskinder? Wir sind noch in der Schule und wir lernen noch und wir sind noch hier, damit wir von Christus her fähig werden, damit er aus uns noch mehr und noch Besseres machen kann. Lass ihn walten. Die Kraft des Blutes Jesu. Das ist etwas, was wir erleben dürfen. Nicht Theorie, sondern Praxis für dich und für mich. Preis sei Jesus, dem Lamm Gottes. Amen.